Handverlesen, der Podcast.
Handverlesen, erste Folge geht los. Ich bin Silas und ich bin hier mit Marc. Und wir sind zwei von drei Leuten, die im Moment hier das Team von Handverlesen darstellen. Handverlesen kam ursprünglich als Idee für eine Plattform für ein paar schriftliche Artikel zu allem, was mit Musik oder Film irgendwie zu tun hat. Da steckt ja auch das Wort Lesen drin, deswegen dachte ich, ich bin so ein cleverer Boy, wenn ich das für schriftliche Artikel als Namen nehme. Aber jetzt dachten wir uns, wir gehen ja mit dem am Zahn der Zeit sind wir, deswegen machen wir auch Podcasts. Genau, und wir reden jetzt einfach mal ein bisschen über das, was gerade so im Kino ist. Vielleicht nochmal kurz zu uns. Marius, der jetzt heute nicht dabei ist, der arbeitet in einem Kino, genauso wie ich, aber ich arbeite in einem anderen Kino. Deswegen haben wir viel Möglichkeiten auch uns anzusehen. Marc arbeitet nicht in einem Kino, geht aber trotzdem wahrscheinlich mehr ins Kino als Marius und ich. Genau, deswegen glaube ich, sind wir eine ganz gute Kombi. Aber es kann halt immer auch mal sein, dass jemand noch was schreibt oder auch mal ein Podcast erscheint, der jetzt noch nicht irgendwie dabei ist. Genau, wir halten das ganz locker. Und es wird auch nichts super Regelmäßiges. Also wir machen das jetzt nicht jede Woche oder so. Wenn was ansteht oder wenn wir Bock haben. Genau. Heute kann ich ja schon mal ein bisschen teasern, worum es gehen soll. Wir haben uns darauf geeinigt, als unsere großen Themen heute The Lighthouse oder den Leuchtturm zu besprechen mit Willem Dafoe und Robert Pattinson und auch das Porträt einer Frau in Flammen werden wir besprechen. Das war für uns so ein Highlight, mit dem wir nicht so unbedingt gerechnet haben, aber dazu später mehr. Bevor wir hier noch lange drumrum eiern, würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir haben ein paar kleinere Filme, zu denen wir noch ein bisschen was sagen wollen. Haben keine Zeit zu verlieren, Marc. Was hast du dir so angeschaut die letzten Wochen im Kino?
Moin, hi, ich bin Marc, ich bin auch dabei. Silas hat das ja schon so schön eingeführt die letzten paar Minuten. Und wir wollen dann mal direkt starten. Und ich habe die letzte Zeit mich so mit allem Möglichen eigentlich auseinandergesetzt. So ein bisschen die kleineren Sachen geguckt, aber vor allem jetzt auch mit dem ganzen UCI-Ding, dass ich halt oft... Oh, scheiße, wir haben den Namen UCI gesagt.
Oh nein, fuck. Du gehst in ein bestimmtes Kino. Nein, aber ist doch, glaube ich, nicht schlimm.
Ich habe halt eine Abo-Card, mit der sich das halt ergeben hat die letzten Wochen. So, dass die letzten Wochen gelaufen ist, wäre einmal bei mir Frozen 2 wird wahrscheinlich den meisten Menschen hier ein Begriff sein. Und ich bin da mit sehr wenigen Erwartungen rangegangen, bin grundsätzlich auch nicht so mehr der Verfechter dieser ganzen nächsten Disney-Welle, die ja jetzt durch die Marvel-Sachen und so ihren Höhepunkt gefunden hat, aber vor allem auch mit den ganzen Realverfilmungen. Aber dann habe ich mich gefreut, mal wieder einen Animationsfilm von Disney zu sehen, auf den ich mich dann schon irgendwie gefreut habe, weil egal, was ich von Frozen gehalten habe, hat man gemerkt, was das einfach für eine Rolle die letzten Jahre erstens in der Popkultur, aber zweitens auch in diesem ganzen... in der Jugendkultur gespielt hat. Diese Songs sind halt wirklich einfach komplett so hoch und runter gelaufen. Da ist man, glaube ich, nicht vorweglaufen können.
Und ja, ich habe mal eine Frage.
Ja?
Fandest du aber den ersten Film denn jetzt gut oder nicht?
Ich mochte ihn doch schon. Ich habe halt gemerkt, dass ich gerade mit Freunden sehr schöne Abende, sehr witzige Abende verbracht habe damit. So ein bisschen Ironie ist dann auch immer dabei, weil es natürlich schon sehr auf Kinder ausgelegt ist. Aber doch, es hat irgendwie schon sowas, so einen Wohlfühlfaktor, einen relativ hohen. Und ja.
Gleich mehrere Abende, plural.
Das ist ich habe Frozen bestimmt schon 4-5 Mal gesehen, ja.
Krass. Nee, ich habe den auch, als der noch relativ neu war oder dann vielleicht irgendwie gerade irgendwo online zu sehen war, den mit einem Kumpel auch gesehen. Auch so, ne, ja, komm, wir gucken uns das jetzt an, witzig. Wir fanden den aber gar nicht so, also ich meine, klar, es ist ein Kinderfilm, aber ich fand andere Kinderfilme der letzten Jahre besser irgendwie. Ich habe es nicht verstanden, warum da so ein Riesenhype ist, aber der war da auf jeden Fall, das stimmt schon. Das kann man nicht leugnen.
Ja, genauso kann man das letzten Endes, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, genauso kann man ja, das aber letzten Endes ja eigentlich auf Frozen 2 auch übermünzen. Da stecken halt riesige Erwartungen irgendwie dann dran und man hat auch direkt gemerkt, das wird wieder richtig einschlagen. Ich glaube, der Film ist auch wieder unfassbar erfolgreich gewesen, jetzt die ersten zwei Wochen. Und ich muss auch sagen, so der lässt halt so ein gewisses Flair vermissen und es wiederholt sich halt viel. Man merkt, dass ganz viel auf diesen ersten Teil angespielt wird und man merkt auch, dass man noch mehr darauf hingearbeitet hat. Also im ersten Teil hatte man ja dieses Let It Go zum Beispiel, was ja gar nicht mal so ein typischer poppiger Song oder sowas ist, der ja dann in den verschiedenen Versionen, in denen er aufgenommen wurde, zwar super berühmt wurde, aber der auch so einen gewissen Touch hatte, den man nicht unbedingt immer in diesen Disney-Filmen kennt oder von den guten Disney-Songs kennt. Und im zweiten Teil hat man deutlich gemerkt, auf jeden Fall, weil der Film auch einen Hauptfokus auf die Musik gelegt hat und eigentlich in jeder zweiten Szene gesungen wird, dass man sehr versucht, das irgendwie zu wiederholen und in eine ähnliche Schiene zu gehen, ähnliche so Melodiestücke und so. Mir gefällt das alles, es ist sehr poppy, es ist sehr, es ist natürlich alles kunterbunt und auch irgendwie süß, aber leider auch ein bisschen belanglos, wenn man letzten Endes drüber nachdenkt. Also er hat eine gute Synchronisation bekommen und alles ist schön durchdacht irgendwie, wird aber dann doch runtergespielt und es gibt nicht so eine richtige Fallhöhe in der Geschichte. Es passiert halt einfach zu wenig, als dass man da so richtig reingesogen wird. Das hat mich dann so doch ein bisschen rausgerissen, auch wenn ich dann das trotzdem genossen habe. Das war auch so ein ganz komisches Kinoerlebnis, wo ich dann mal nur mit Kindern gefühlt im Kino war. Also da waren halt ganz viele Eltern mit ihren Kindern oder kleine oder so Grundschulgruppen und so. Und das ist mal eine ganz andere Art, ins Kino zu gehen. Aber trotzdem, also die waren total ruhig und haben das auch total genossen, aber so, man hat halt auch gemerkt, dass es krass auf die ausgelegt war und das, das hat mir dann irgendwie das gewisse Etwas dann gefehlt.
Ist ja auch ein Kinderfilm, ne?
Das ist auch wieder wahr. Ja. So, ich beschwere mich
auch. Dass der auf Kinder ausgelegt ist. Aber ja, das stelle ich mir lustig vor, wie du einfach allein ins Kino gehst und so zwischen den ganzen Kids da sitzt und so.
Ich habe schon meinen Spaß gehabt. Ich habe auch zwischendurch mal so, wenn dich sowas visuell richtig mitnimmt, hat man ja dann doch mal irgendwie plötzlich Tränen in den Augen oder man denkt sich so, scheiße, das macht mich jetzt voll, das macht jetzt voll was mit mir. Auch wenn es sehr oberflächlich dann, ne? ist. Ja, total. Da sind einige Sachen drin, die einen auch voll mitreißen können. Aber noch nur in so einer bestimmten Stimmung. Und deswegen, da fehlt so ein bisschen das richtig Geile dran. Aber es ist okay. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht geworden. Damit wir jetzt noch ein bisschen die anderen Sachen abhaken können, weil ich schon wieder viel zu lange geredet habe, möchte ich weitergehen.
Also zusammenfassend, wenn dir Frozen 1 gefallen hat, gefällt dir auch Frozen 2? Oder?
Geht man von aus, ja, würde ich schon von ausgehen. Mir hat er auch, wie gesagt, gefallen. Er ist in Ordnung.
Zweitens, keine Enttäuschung als Nachfolger.
Ja, richtig. Als zweites habe ich mir dann den Irishman angeguckt, der ja die letzten Wochen auch ganz gut Wellen geschlagen hat. Vor allem als Netflix-exklusive Produktion eigentlich. Ja. Den ich mir noch im Kino anschauen konnte, weil ich mit meinem Vater und einem Kumpel von ihm, die da auch unfassbar gehypt drauf waren, extra nochmal in eine andere Stadt gefahren bin, weil der ja irgendwie eine Woche lang vor Netflix-Release da lief. Und ich fand auch ehrlich gesagt, dass das eigentlich ein ziemlicher Kinofilm ist. Der lebt von viel, der lebt zwar wenig von Action oder dergleichen, aber er lebt von diesem so subtilen, was man gerade auf der Leinwand vernünftig mitbekommt. Al Pacino und gerade auch Robert De Niro machen da wieder richtig geilen Scheiß. Also macht unfassbar viel Spaß zu gucken. Joe Pesci sowieso, also wenn man Joe Pesci kennt, gerade auch, das ist einfach ein Typ, den vergisst man auch nicht so schnell, wenn man ihn gesehen hat. Und das wirkt alles sehr erhaben, aber gleichzeitig haben die auch einfach richtig Bock da drauf. Und der ist sehr lang, der ist sehr ausufernd teilweise, der nimmt sich sehr viel Zeit, gerade am Ende noch das auszuerzählen. Und man hat auch dazwischen drin so ein paar Längen. Andererseits sind diese Längen aber auch dann wieder so schön auskomponiert, also von der Bildsprache ist alles total so, es ist einfach mega stylisch trotzdem auch. Es ist irgendwie war es dann schon ein Erlebnis gewissermaßen und ich kann mir vorstellen, dass das gerade für so eine typische Netflix-Publikum vielleicht sogar schwierig werden könnte, weil er sich dann doch arg viel Zeit manchmal lässt. Ich persönlich finde es total geil. Ich liebe aber auch den Paten. Ich liebe eigentlich jegliche Art von Mafia-Film oder auch so Period-Piece, sowas, was ein bisschen ins Geschichtliche reingeht oder sowas, wo eine Charakterzeichnung einfach über einen längeren Zeitraum wirklich garantiert werden kann. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass der als Miniserie oder so gut funktionieren könnte. Ich fand den ziemlich geil. Ist aber auch was, da muss man auch richtig Bock drauf haben, glaube ich. Also genau wie man auch auf den Paten und so Lust haben muss.
Ja.
Als drittes
so eine.
Ja.
Ja, noch, also da finde ich halt auch krass jetzt, gerade als Netflix-Ding, auch im Hinblick jetzt auf Oscars, ne? Ja. Academy Awards, die jetzt bald anstehen, da werden wir wahrscheinlich, haben wir auch schon ein Scheme gemacht, dass wir ein bisschen was dazu machen werden zu den Oscars. Es wird auf jeden Fall spannend, auch mit einem anderen Film, den ich später nochmal anspreche, der jetzt auch über Netflix rausgekommen ist, die da
wahrscheinlich
eine Rolle spielen werden.
Ja.
Genau, aber da geht eben dieses Kino-Element verloren, ne? Dass man eben nicht mehr diese große Leinwand im dunklen Raum vor sich flimmern sieht, mit anderen auch zusammen das erleben, mit Fremden vor allem irgendwie, ja. Bin ich gespannt, was das in den nächsten Jahren dann noch für eine Entwicklung annimmt.
Ja,
ja, aber The Irishman habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich auf jeden Fall nochmal bald nachholen.
Ja, ja. Kann ich definitiv empfehlen. Auf eine ganz andere Weise oder auch auf sehr auf das eigene Gusto so ausgesehen, kann ich, möchte ich demnächst noch über Hustlers reden. Das ist der neue Film, in dem Jennifer Lopez die Hauptrolle spielt. Ich glaube, Constance Wu spielt die eigentliche Hauptrolle, aber Jennifer Lopez ist in der ganzen Vermarktung und so auch extrem präsent gewesen. Mhm. Unter anderem auch einige andere berühmte Persönlichkeiten. Cardi B ist dabei,
Lizzo.
Die Sängerin Lizzo ist dabei. den ich gleich schon sagen kann, fand ich cool, fand ich auch voll passend da drin. Kam mir leider dann doch zu kurz. Aber ist natürlich auch wieder so ein typisches Ding, kann man super vermarkten, ne? Weil die gerade ja komplett so mittendrin in der im Geschehen sind, dass man einfach Bock hat, die irgendwo anders auch zu sehen. Muss sagen, ist keine typische Komödie in dem Sinn, hat schon sehr tragische Elemente teilweise, lässt sich auch gar nicht so dadurch beirren, es spielt ja in diesem ganzen Stripclub oder Pole Dancing, also nicht athletische Pole Dancing, sondern wie heißt denn das?
Ja.
Erleuchte mich, ist doch quasi
ein
Stripclub.
So ein Club halt
zur ja.
Nachtclub. Unterhaltung alter weißer Männer, die auch reich sind.
Richtig, und genau das wird auch schön persifliert irgendwie in dem Film. Man merkt, dass der sich definitiv nicht zu ernst nimmt. Es gibt ja auch Leute in dem Film, die aktiv aus dem Milieu kommen, wo man damit auch ganz gut kokettiert. Der hat sehr, sehr klischeehafte Elemente teilweise, ist aber gut geschrieben worden und man merkt auch den Buzz, den quasi Jennifer Lopez die Zeit über bekommen hat, die wurde ja wirklich gefeiert dafür und die geht da drin auch irgendwie komplett auf. Die ist einerseits sehr sympathisch, andererseits in ihrer Rolle auch schön zwiespältig irgendwie und macht einfach sehr Spaß dazu zu gucken, ist aber wiederum auch allein schon vom Thema und auch von der manchmal der Ausgestaltung, es ist alles manchmal sehr gefühlt bewusst überladen und auch bewusst klischeehaft und bewusst auch nervig teilweise, weil die Leute alle mal sehr laut sind und so. Da muss man auch wirklich Lust drauf haben. Ich kam aber direkt davor aus meinem Highlight, was ich gleich noch nennen werde. Und das war dann wieder eine ganz andere Situation so. Und das hat mich dann schon irgendwie angefixt. Also grundsätzlich auf jeden Fall dafür auch eine Empfehlung. Ich glaube, wir reden bei Handverlesen generell auch eher über Sachen, die wir dann doch empfehlen können. Oder über die wir was zu sagen haben.
Ja, naja, ich komme gleich zu ein paar Filmen, bei denen ich das nicht unbedingt sagen würde, aber dazu gleich mehr. Aber ich finde das krass, von dir kriegt man immer, also in einem Atemzug zu Frozen und zu Al Pacino und zu Jennifer Lopez eine fachmännische Einschätzung. Ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen an deinem Charakter, dass du einfach alles dann irgendwo immer was Gutes drin siehst.
Aber ja, wahrscheinlich.
Ist ja nicht schlimm.
Ja, wir können ja auch gleich noch zum letzten, den ich noch schnell vorstellen möchte, kommen. Ja. Das wäre einmal Dr. Sleeps Erwachen. Ja, die spirituelle und eigentlich auch wirklich direkte Fortsetzung vom Shining, also von Stanley Kubricks The Shining, basierend auf den Stephen King Büchern. Den ersten Film, den habe ich direkt davor erst das erste Mal gesehen, wirklich, ich glaube, ein paar Stunden, bevor ich ins Kino gegangen bin. Und da war ich extrem geflasht, gerade auch, weil er ja mittlerweile seine, ich glaube, 40 Jahre oder so auf dem Buckel hat. Ich glaube, von 1980 ist der. Deswegen war ich schon, aufgrund diesem ganzen technischen und auch der Ausgestaltung und so. Es war einfach ein mega gutes Erlebnis. Und jetzt dann quasi Dr. Sleeps Erwachen als diese konsequente Weiterstrickung des Ganzen zu sehen, die auch extrem viele Rückverweise und so auf den ersten Film gibt, ja. Und in der sich ja auch die Charaktere gleichen und was weiß ich was. War schon irgendwie cool zu sehen, das auch versuchen, vernünftig einzufangen und gewissermaßen respektvoll, auch wenn man natürlich letzten Endes machen dürfte, was man will. Und das Sequel des Buches, das kam ja auch erst 35 Jahre später oder so raus. Deswegen ist das ja sowieso auch alles noch relativ aktuell. Letzten Endes ziemlich cooler Bösewicht, also auch wieder sehr stylisch, richtig schön stilisiert. Manchmal Style over Substance so ein bisschen. Manchmal ist es alles sehr wir, aber vielleicht ist das auch einfach so eine Stephen King-Sache, dass manche Sachen nicht so ganz erklärt werden, dass manche Konzepte, gerade auch wie die Bösewichte da hervorkommen und was die genau vorhaben und wieso die das machen, bleibt halt alles immer sehr vage und sehr mysteriös. Es ist einerseits halt irgendwie ganz schön, weil es dann so so ein Flair bietet, aber andererseits ist es halt auch schon arg, konfus manchmal. Ewan McGregor ist ziemlich gut, auch die Jungdarstellerin, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die quasi auch die zweite Hauptrolle gewissermaßen spielt, gefiel mir richtig, richtig gut. Hätte ich auch gerne im Original gesehen, weil der soll wohl sehr schön, gerade die Bösewichtin noch in ihrer Synchro ist manchmal ein bisschen schwierig im Deutschen und im Original kann ich mir vorstellen, dass das sehr viel besser rüberkommt. Auch die Recreations des Originalfilms, also die nachgestellten Szenen, sehr gut gemacht. Hat mir rundum ziemlich gut gefallen. Ist auch wieder arg lang. Also hat ja auch 145 Minuten, glaube ich, gedauert. Und man merkt das dem Film auch deutlich an. Der ist grundsätzlich sehr unterhaltsam, hat aber dann auch zeitweise echte Probleme damit, mal zu einem Punkt zu kommen. Der watschelt dann so 25 bis 30 Minuten vor sich hin zwischendurch. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber letzten Endes trotzdem dafür, dass da auch gewisse Erwartungen erstens von den Fans des ersten Films und auch von King-Fans und so geknüpft wurden, die ja eigentlich das Shining ursprünglich nicht so gut fanden, genau wie der Autor ja selber, glaube ich, dass das schon ganz gut zufriedenstellen wird. Der ist wohl auch vergleichsweise nah am Buch dran, außer die Sachen, die zur Verknüpfung des ersten Films zu diesem Film halt getroffen wurden. Fand ich cool. So, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe halt einfach die letzten Wochen relativ viele Sachen gesehen, die mir gut gefallen haben. Und ja, das soll es so von mir eigentlich erstmal gewesen sein.
Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Shining ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich gesehen habe. Aber da fand ich es eigentlich auch cool, dass da halt ganz lange dieses Übernatürliche oder das, was man halt nicht weiß, was es wirklich jetzt ist, dass das so ganz lange auch wirklich einfach nicht gezeigt wird oder halt wirklich so ein Element ist, wo du am Ende immer noch dir denkst, what the fuck, was war das jetzt? Und da habe ich vom Trailer jetzt für den Dr. Sleep bisschen gedacht, so, dass es jetzt irgendwie sehr viel expliziter oder man sieht halt einfach ganz viel von diesem, ja, aber keine Ahnung, das ist natürlich dann auch dem Buch geschuldet und so.
Doch, es ist schon sehr stark auf dieses supernatürliche, übernatürliche Element fokussiert. Also, es ist schon, deswegen ist es auch so ein bisschen konfus. Man lässt sich zwar Zeit, also wie gesagt, der Film ist ja schon ein bisschen langsam teilweise und er versucht dann auch dieses ganze Phänomen und diese Bösewichte so ein bisschen einzuführen und denen auch Raum zu geben, sich da zu entfalten. Aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen auch Bullshit eigentlich. Und ich glaube, das ist aber auch genauso wie bei Pennywise in S und so. Das sind alles so relativ greifbare Sachen. Also jetzt in Dr. Sleep ernähren sich ja die Bösewichte von Angst quasi. Und von der Seele, von der Seele ihrer Opfer. Das sind so sehr, genau wie bei S ja auch, wo es letzten Endes ja so ein bisschen in das Gleiche reingeht, sehr konfuse, seltsame Dinge. Aber ja, okay. hat einen gewissen Stil, ist auch cool. Ja, muss man aber sich auch drauf einlassen können. Und auf die Länge halt. Okay. Gerade auch, also beim Irishman ja sowieso absolut komplett und gerade aber auch bei Dr. Sleep, weil das halt nicht so ein typischer Film wäre, der normalerweise 2,5 Stunden geht. So wie das Shining war ja auch 110 okay. Minuten lang. Das sind ja jetzt schon 40 bis 50 Minuten mehr.
Okay. Ja, krass. Werde ich mal auch schauen, ob ich das noch irgendwo reinquetschen kann bei mir. Ich habe auch ein paar Filme gesehen in den letzten Tagen und Wochen. Die sind nicht alle so gut weggekommen bei mir, um ehrlich zu sein. Ich fange mal direkt an mit The Good Liar. Den habe ich gestern gesehen. Ist auch, glaube ich, jetzt erst rausgekommen, also letzte Woche. Und Hauptdarsteller Ian McKellen, jeder kennt ihn als Gandalf. Ganz großer britischer Schauspieler und sein Gegenstück in dem Film Helen Mirren. Natürlich auch mega bekannt, aber schon beide ein bisschen in die Jahre gekommen. Damit spielt der Film auch.
Ja.
Die sind auch beide sympathisch, ne? Das ist keine Frage. Aber irgendwie, man kann den Film von vorne bis hinten nicht wirklich richtig einordnen. Was soll das jetzt? Also wen will der erreichen irgendwie? Es geht ein bisschen darum, dass Ian McKellen oder Roy Coldroy oder so, naja, ist ja auch nicht so wichtig, der wird, der ist so ein bisschen so ein Con-Artist, also der legt so die Leute aufs Kreuz und ist schon sein Leben, ganzes Leben über ein bisschen in so Gangster-Business verwickelt, und selbst da legt er dann so seine Partner aufs Kreuz, damit er mehr Geld einheimsen kann. Gleichzeitig, geht er auf Dates mit älteren Frauen, mit denen er dann eine Beziehung aufbaut, und dann die dazu bringt, ihr Geld zusammenzulegen, bis er dann quasi das sich für sich selbst abbucht und dann damit verschwindet. Es ist so ein bisschen, also es, ja, ganz nette Prämisse irgendwie, so ein bisschen, ne, dieses witty britische, paar kleine Gags, die aber halt auch eher so ein Seniorenlächeln hervorgerufen haben bei mir, so haha, ja, okay, ich hoffe, jetzt passiert mal was Spannendes. Auch irgendwie, weiß ich nicht, vom Bild oder von der Kameraarbeit, er hat das bei mir nicht so ein Gefühl erzeugt, so was, in welche Richtung geht das jetzt? Ich wusste halt, Helen Mirren wird dann auch mit was antworten, mit was man vielleicht erst nicht rechnet oder halt auch ein bisschen quasi ihn in die Irre führen. Und dann dachte ich, ja, okay, mal gucken. Und plötzlich nimmt der Film eine Wendung. Es wird auf einmal Gewalt dargestellt, die man so überhaupt nicht erwartet hat. Ich weiß auch nicht, da kommt so eine krasse Backstory noch aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die beiden Teenager waren, und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber falls denn doch jetzt noch jemand sehen möchte, aber es war mir alles viel zu viel, oder wenn, dann hätte man es von Anfang an irgendwie ein bisschen anders aufziehen müssen. Klar sollte man davon überrascht sein, aber also ich saß nur noch kopfschüttelnd mit einem verwirrten Lächeln da und hab mir gedacht, was soll das denn jetzt, wo kommt das denn her? Und am Ende, ja, es ist irgendwie eine Rache-Story, die dann aber natürlich so, nee, da stehe ich drüber, ich will mich gar nicht rächen, aber irgendwie hat sie dann doch ihr ganzes Leben damit verbracht, sich an ihn zu rächen. Ach, ich weiß auch nicht. Ist auch ein bisschen schwer, ohne da jetzt den ganzen Plot zu verraten.
Ja, wirkt aber auch ein bisschen wie so ein Mindfuck, oder? So ein bisschen ungewollter Mindfuck.
Vielleicht wollten sie das, aber es war im Endeffekt einfach nur, also das hätte ich mir auch in einer halben Stunde ausdenken können, wenn ich was völlig Überzeichnetes machen wollen würde und dann auch irgendwie nur so mittelmäßig umgesetzt. Also von mir gibt es da auf jeden Fall nicht so wirklich eine Empfehlung für, es sei denn, man liebt wirklich absolut die beiden. Ich habe es auch in Original geschaut und dachte, vielleicht ein bisschen britisch, ganz nett, aber naja. Also
ja.
Muss man echt nicht gesehen haben,
meiner Meinung nach. Schon deeper Shit, okay.
Wird wahrscheinlich auch nicht lange laufen. Dann habe ich noch Le Mans gesehen. Le Mans 66. Das war ja so ein bisschen
Ford gegen Ferrari
geschlagen. Ford versus Ferrari im Original. Mit auch zwei Hochkarätern. Mit Brad Pitt und
mit Batman.
Christian Bale.
Christian Bale. Bale. Moment, und
jetzt wäre ich schon verwirrt. Christian Bale liebe ich ja auch. Und Matt Damon, genau.
Ja.
Da gab es gespaltene Meinungen, als ich da drin war. Ich persönlich fand ihn irgendwie ein bisschen langweilig. Der geht auch über 2 Stunden. Obwohl man den auch in 80 bis 90 Minuten hätte abfrühstücken können, meiner Meinung nach. Da gibt es ein paar schöne Kameraarbeiten drin von den Rennen halt. Also es geht halt um eben um diese Autorennwelt von aus den 60ern, wo Ford dann einsteigen will und auch mal gewinnen will. Ist auch ein sehr amerikanischer Film. Die besiegen dann quasi die doofen Italiener, die mit ihrem Ferrari immer alles gewinnen. Genau, und ja, Christian Bale hat ein paar sehr schöne Momente, wo er einfach witzig ist. Hat man auch nicht so oft, er ist sonst eher so der Drama-King. Aber ja, weiß nicht, zum Beispiel, hier, wie heißt das? Irgendwas auch mit Hustle, American Hustle, da ist er auch ein ganz witziger Charakter. So, in die Richtung geht das auch ungefähr jetzt. Ja, hat er auch wirklich gut umgesetzt, gut gespielt. Aber das war auch so mein Highlight. Aber ich bin auch gar nicht drin in dieser Autorennenwelt. Ich war mit Leuten drin, die den absolut mochten. Ich persönlich fand ihn sehr, sehr eindimensional und flach leider. Aber ich erwarte mir auch immer irgendwie noch so ein bisschen was Deepes, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Es wird irgendwie kurz auf eine Kriegsvergangenheit angespielt in den ersten 5 Minuten, die dann aber gar keine Rolle mehr spielt. Von Matt Damons Charakter weiß man nichts außer seinem Job, den er halt dann die ganze Zeit ausübt.
Ja.
Also er hat so eine kleine Backstory, dass er halt auch mal das Rennen von Le Mans gewonnen hat. Aber ja, deswegen ist er so der Lightning McQueen, so der alte Held, keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber also irgendwie fast gar keine Entwicklung, außer die machen das Auto besser und dann noch ein bisschen besser. Und dann darf er aber nicht fahren und dann darf er doch fahren und dann gewinnen die. So, fertig. Das ist ungefähr der Film. Weiß nicht.
Aber hattest ist du denn ganz, Rush gesehen?
Ganz nette Bilder. Nee, hatte ich auch nicht. Aber da habe ich auch gehört, dass er noch ein bisschen besser sein soll. Mit Daniel Brühl,
der ist auch wirklich richtig gut. Der ist aber auch deutlich weniger nur auf dieses ganze Rennen an sich fokussiert, sondern auch auf die Gefühlswelt der Charaktere. Da ist so eine sehr unterschwellig und auch halt offen nach außen getragen, wie die Gefühlswelt sich halt entwickelt und so. Da ist sehr viel Konkurrenzkampf und so. Also, vermittelt, glaube ich, eine ganz andere Stimmung. Das wirkte jetzt so, dass Le Mans so ein bisschen mehr auch ein Unterhaltungsfilm dann doch einfach ist.
Ja, schon. Auch ziemlich, ziemlich safe. Die gehen noch ein bisschen auf diese Bromance dann ein zwischen den beiden, die sich am Anfang hassen und am Ende aber natürlich doch sich sehr nahe stehen.
Ja.
Und sich irgendwann zwischendurch auch so im Vorgarten prügeln, während die Frau nur draußen steht und den dann wartet, bis sie fertig sind und den dann Eistee anbietet oder sowas. ja, es ist so ein müdes Lächeln hat's schon. Gebe ich dem Film schon. Ja, wenn man drauf Bock hat halt.
Ja.
Aber ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen, so unbedingt.
Mhm.
Ich mach mal weiter. Wir verquatschen uns hier schon in der ersten Folge.
Ja, aber ich find's gerade eigentlich ganz, ganz angenehm. Also ich glaube, dass es auch noch nicht so schlimm Meandering ist, dass Leute jetzt abschalten.
Okay.
Das kriegen wir schon hin.
Ja, hoffen wir mal, ne? Zwei Sachen habe ich noch, die ich schnell noch abhandeln will. Zombieland 2 habe ich nicht viel zu sagen. Ich musste es einfach hinter mich bringen, weil der Zombieland 1 damals vor 10 Jahren mittlerweile echt meine Teenager-Jahre geprägt hat. Ich habe ihn so oft gesehen und mich totgelacht.
Ja.
Auch wenn es im Nachhinein natürlich, also klar, ist schon ganz nett gemacht und hat auch so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ich glaube, das hat den so ein bisschen ausgemacht. Mit diesen Visual Graphics auch, dass da immer diese Regeln eingeblendet kommen und
Zombie-Kills. Ich finde auch, dass die Kombination in dem Cast einfach ziemlich cool ist. Gerade ja Emma Stone als gerade aufkommender Star, Woody Harrelson ist eigentlich eine Bank, der ist immer geil so, oder in allermeisten Rollen richtig gut. Jesse Eisenberg da auch noch so relativ unverbraucht und auch ziemlich cool. Abigail Breslin auch irgendwie voll sympathisch, also ziemlich guter Cast einfach.
Little Miss Sunshine.
Ja, schöne Nebenrollen damals mit Bill Murray und so.
Genau, also ja, das wäre jetzt auch noch mein größter Punkt gewesen. Der Cast ist halt natürlich unschlagbar. Also 2009 waren das schon, gut, Woody Harrelson war schon eine Nummer und Bill Murray auch natürlich, aber gerade Emma Stone, die hat jetzt einfach einen fucking Oscar für Best Leading Actress so. Da kann man nichts sagen. Und auch die anderen, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, sind Oscar-nominiert gewesen. Und auch Woody Harrelson ist das übrigens. Ja, das ist natürlich unschlagbar. Vor allem jetzt kam noch, also Bill Murray kommt auch wieder vor, allerdings nur wirklich sehr kurz. Auch, glaube ich, sogar nur in einer After-Credit-Scene,
ja,
die auch einfach endlos lang ist irgendwie und dann den Witz zu lang zieht. Naja, Luke Wilson kommt noch, stößt dazu.
Stimmt, was ich ganz nett klar. Finde,
den liebe ich ja. Der bessere Wilson, meiner Meinung nach. neben Owen. Ja, bekannt aus den Wes Anderson-Filmen auch. Aber natürlich auch in anderen Filmen. Da dachte ich so, okay, das könnte nochmal ganz nett werden. War dann aber auch nur so ein kleiner Gag irgendwie und dann war ich schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Ja. Es war halt wirklich auch viel Fanservice drin, so dass man, wenn man den ersten Teil so oft gesehen hatte wie ich war mit jemandem drin, der den nur einmal irgendwann gesehen hat und ich habe ständig gesagt, ach, guck mal, das ist im ersten Teil auch so oder, ah, im ersten Teil habe ich so gemacht, jetzt so und der so, ach, okay, ja, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Deswegen, ja, für so echte Fans quasi von damals ist das was, aber ich habe zwischendurch auch echt Facepalms gehabt und auch ein paar neue Charaktere, so eine Tusse, die da so Paris Hilton-mäßig rumläuft.
Die ja schon im Trailer, ganz
nicht witzig.
Ja.
Einfach nicht witzig. Leider ein Griff daneben. Da kann nicht mal Emma Stone das noch retten. Ja.
Ja,
also passiert. Genau. Es war schon, ich habe mich ein bisschen durchgequält, aber es war auch nochmal viel. Es war jetzt ist aber auch gut. ja, aber ganz cool, dass sie nochmal alle zusammenbekommen haben, so.
Ja.
Und es sind auch die Schreiber von Deadpool tatsächlich. Die sind natürlich auch immer drüber und so, die Gags. Aber manchmal ist es halt echt zu viel gewesen.
Ja, aber Deadpool landet ja auch nicht alles. Vielleicht hätte ich ihn
auf Omo gucken sollen. Die Synchro hat bestimmt auch noch mal ein bisschen was zerstört. Aber ja, so ist das. Damit bin ich auf jeden Fall durch jetzt. Zombieland 2.
Alles klar.
Gibt von mir ein abschließendes und ich habe mir noch Lara angesehen, ein deutscher Film. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man Filme mit einer bisschen langsameren Erzähltempo, wenn man die sich auch ganz gut ansehen kann. Also es ist nicht super langsam, aber es ist halt so ein ganz schönes Timing. Immer wenn man gerade so denkt, jetzt könnte mal wieder, dann macht sie das nächste Ding. Und es ist auch der Jan-Ole Gerster, der dort die Regie geführt hat. Der hat vor 7 Jahren, meine ich, Oh Boy, oder auch englischer Titel war irgendwie A Coffee in Berlin, habe ich irgendwann mal rausgefunden, mit Tom Schilling gemacht. Ein Schwarz-Weiß-Film, so ein bisschen so Woody Allen-Feeling, zu dem kommen wir auch noch gleich, aber halt in Berlin. Tom Schilling, sein Leben fällt ein bisschen auseinander, seine komische Wohnung und seine Freunde und dann sucht er auch noch seine große Liebe und versucht aber den ganzen Tag einfach nur einen Kaffee zu bekommen. Und schafft es die ganze Zeit nicht. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Einer meiner lieblingsdeutschen Filme. Und jetzt hat eben der Regisseur seinen nächsten Film. Also die ganzen Jahre kam nichts anderes von dem. Zumindest nicht als Regisseur. Und jetzt hat er Lara gemacht. Da spielt Tom Schilling auch eine Nebenrolle. Corinna Harfuch spielt dort die Lara. Die macht das auch großartig. Also eine Frau, die ihren 60. Geburtstag feiert. Und spielt auch also an einem Tag und irgendwie alleine ist. Also ihr Sohn ist Tom Schilling, der am Abend ein großes Klavierkonzert hat. Aber der Vater möchte sie eigentlich nicht dabei haben, weil sie ihn immer nur, also den Sohn immer nur runterzieht. Aber dann trifft sie sich trotzdem mit ihm und keine Ahnung. Aber kauft auch die restlichen Konzertkarten auf, die es noch gab und verschenkt die an Leute, die sie so trifft den Tag über. Ist ganz niedlich und auch visuell sehr schön gemacht. Teilweise, wie sie da verloren zwischen so ganz großen Altbauten so erst von links nach rechts einmal ganz über den Bildschirm läuft und dann ein paar Minuten später in dem Film nochmal in der gleichen Einstellung quasi von rechts nach links wieder läuft. Und es zeigt ein bisschen, wie sie eben verloren ist in ihrer Welt und auch so ein bisschen damit spielt, so hat das jetzt überhaupt noch Sinn nach diesem Geburtstag weiter dieses Leben einfach zu leben tatsächlich. Also es fängt so ein bisschen an mit so Anspielungen auf so. Also sie macht das Fenster auf und stellt sich davor, als würde sie kurz davor sein, rauszuspringen. Genau. Und dann am Ende sich doch fürs Leben entscheidet. Ist ganz niedlich.
Okay, also er ist nicht trostlos, sondern er spendet dann letzten Endes schon irgendwie so eine Hoffnung. Ne?
Es ist auch nicht so mega kitschig oder so, dass man denkt, ach, du bist traurig. Ah, nee, guck doch mal, du hast deine Familie und Freunde. Nee, so ist er nicht. Also im Grunde sagt er das, aber, also zumindest meiner Meinung nach, aber wie er das sagt, ist halt einfach unaufgeregt und sehr ehrlich gemacht Und mit schöner Musik immer, Hintermalung. Doch, das ist schon ein schönes Ding auf jeden Fall. Den muss man auch nicht unbedingt im Kino sehen. Genau, aber Lara fand ich schon ganz nett.
Hört sich aber auch gut an. Ja. Hatte ich jetzt, also da hatten wir mal drüber geredet, als wir noch den Film, der gleich noch kommt, gesehen hatten. Aber konnte ich mir jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen, weil ich das, weil das sehr abstrakt für mich wirkte. Aber doch, das hört sich gut an. Also ich habe da auch Bock drauf. Ist eigentlich auch was ich, was ich drauf, voll drauf stehen würde.
Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen, dass du den mögen würdest. okay, Marc, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Du hast 3 Minuten, um was über Our House zu sagen.
Ja.
Bitteschön.
Ja, Our House. Ich weiß, wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich mir erwartet hatte, als ich da reingegangen bin, weil ich bin weder, ich habe weder einen Trailer oder dergleichen gesehen, noch sagte mir die Regisseurin was. Ich habe auch ihren Namen gerade leider nicht im Kopf, tut mir total leid. Nur habe ich den Cast mit, ich glaube, er heißt Daniel Hartung und Luna Wedler, Max von der Gröben, also viele Jungschauspieler. Daniel Hartung unter anderem aus, wie heißt es, How to Sell Drugs Online oder okay. Auch... was hatten wir denn nochmal? Das schönste Mädchen der Welt letztes Jahr, was auch einer meiner Favoriten war. Der tritt auch gefühlt nur in Sachen auf, die ich bis jetzt ziemlich gut fand, die letzten 2 Jahre. Und Luna Wedler auch aus dem schönsten Mädchen der Welt. Und Max von der Gröben wahrscheinlich am ehesten bekannt durch Fuck You Goethe, der hier aber komplett konträr seinem so diesem Idioten-Image und so spielt, sondern so ein bisschen das missverstandene, depressive Genie ist, das sich so eine Gruppe an Freunden reinholt in eine gemeinsame Wohnung und da entspinnen sich dann so verschiedenste Situationen, die so ein bisschen die so eine Trostlosigkeit, andererseits auch so ein inhärentes Lebensgefühl halt ausdrücken und das Ganze, weiß ich gar nicht, das ich habe den Trailer jetzt vorgestern oder gestern nochmal gesehen und der Trailer verkauft das so komplett anders, wie ich es wahrgenommen habe. Ich war emotional irgendwie komplett kaputt danach, obwohl der Film am Ende leider, oder am Ende eigentlich der Message des Trailers so ein bisschen zuwirkend sehr so hoffnungsvoll oder besser gesagt lakonisch wurde und so gesagt hat von wegen, mach das Beste aus der Zeit, die du hast und so. Das kam in diesem Film überhaupt nicht für mich rüber. Was ich persönlich total interessant fand, weil er soll eigentlich so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem überraschenden Ende sein, aber ich fand ihn einfach unfassbar deprimierend. Ich war ganz, ganz schlimm, also auf eine positive Weise, ganz, ganz schlimm reingesogen da drin und es hat irgendwie, ja, so eine ganz komische Leere hat es in mir ausgelöst, was nicht viele Filme bisher geschafft haben die letzten Jahre. Ich weiß auch gar nicht, woran es genau liegt. Es ist relativ farblos immer alles gefilmt, also natürlich nicht schwarz-weiß, aber es ist alles sehr so, ja, so Vorstadt, deutscher Mittelstand bis, also einfaches Landleben und so. Das ist halt nichts Krasses so, aber ja, es hat mich voll mitgerissen. Keine Ahnung, es ist in bedingter Weise auf jeden Fall voll die Empfehlung für alle. Andererseits weiß ich auch nicht, warum ich ihn empfehlen kann. Er hat mich einfach mitgenommen.
Aber das ist doch vielleicht gerade dann noch besser, macht ihn noch besonderer, wenn man das nicht ganz benennen kann. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste auch noch.
Das ist aber das Komische. Also Entschuldigung, wenn ich noch nur so als ganz kurzes Ding. In der allgemeinen Rezension ist der einfach überhaupt nicht so wahrgenommen worden. Der ist halt schon als diese Coming-of-Age-Geschichte ganz stark wahrgenommen worden. Und der basiert ja auch auf einem sehr erfolgreichen Buch von vor 2-3 Jahren, das sich auch in Deutschland irgendwie fast 750.000 Mal oder so verkauft hat. Also schon relativ häufig. Und dann auch direkt verfilmt werden sollte. Was auch deutlich in diese lakonische, aber trotzdem lebensfrohe Richtung und positive Richtung am Ende auch geht. Und das weiß ich gar nicht, das hat sich für mich halt irgendwie nicht transportiert. Gar nicht.
Okay, interessant. Ja, muss man sich dann vielleicht ein eigenes Bild von machen.
Wahrscheinlich.
Deine 3 Minuten sind auch abgelaufen, muss ich dir jetzt leider sagen.
Alles nee, klar.
Aber bist ganz, ganz gut reingekommen noch. Nicht zu lange überzogen. Ich gebe mir selber jetzt auch mal 3 Minuten für mein Personal Highlight. Ja,
alles klar.
Den du noch nicht gesehen hast.
Das ist richtig.
Ich aber schon, da war ich auch gestern drin. Ich habe mir gestern volle Dröhnung gegeben. A Rainy Day in New York. Erstmal die guten Sachen. Timothy Chalamet ist drin, noch viel besser und richtig gut,
immer
gut
geil.
Ist Elle Fanning.
Auch immer gut.
Unglaublich. Die hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Also den Namen kannte ich wohl, aber es war, also was die auch abgeliefert hat, wie die ihren Charakter da ausgefüllt hat, es war großartig.
Die ist auch mittlerweile super variabel. So, die spielt alles. Die letzten 10 Jahre so viele verschiedene Sachen gespielt. Deswegen, die wird auch noch richtig, richtig groß. Vor allem ist sie ja jetzt, was, 23 oder 24?
21, glaube ich, erst.
Doch, so jung, okay. Noch mal geguckt. Ist sie so alt wie Timmy? Ja, okay, alles klar.
Ja. Sie spielt halt so eine naive Blondine. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, was man davon halten kann. Genau, Jude Law spielt noch mit, Leif Schreiber oder wie auch immer man den aussprechen soll, spielt noch mit. Auf jeden Fall ein paar bekannte, also einige bekannte Gesichter und vor allem auch so beliebte Gesichter, so in der zwischen Indie und Hollywood verankerten Szene von jungen Schauspielern. Gerade mit Timmy und Elle Fanning.
Timmy!
Es geht ein bisschen, es ist halt wieder so klassisch Woody Allen, New York-basierter Film, wo einfach dieser, ja, es heißt halt A Rainy Day in New York, es regnet auch wirklich fast die ganze Zeit, aber es wird immer wieder dann auch wirklich genauestens durchgeplant, so ein Sonnenschein dann quasi, der aufkommt und die Leute in so ein gleißendes Gold versetzt, wenn sie ihre schönsten Momente gerade haben. Es ist alles sehr, sehr weich und sehr gemütlich und sehr romantisch, also so auch hoffnungslos romantisch, irgendwie so der gnadenlose Optimist kommt dadurch, genau. Und es geht darum, dass die beiden eben ein Paar sind, die von der Uni ein bisschen außerhalb von New York nach New York fahren für ein Wochenende. Da kommt Gatsby her, also Timothy Chalamet, und er will seiner Freundin die Stadt zeigen. Sie ist nämlich in New York, weil sie ein Interview hat für ihre Campus-Zeitung mit einem der größten Regisseure in dieser fiktionalen Welt. Und sie darf den interviewen und danach wollen sie zusammen die Stadt erkunden. Und er freut sich schon so, seiner Freundin alles zu zeigen. Dann wird die Freundin aber halt eben immer weiter verwickelt. Der Regisseur nimmt sie noch mit auf eine Party oder zeigt ihr erst noch den Film, aber dann haut er ab. Und dann ist der Screenwriter Jude Law noch, nimmt sie dann mit. Und irgendwie erlebt sie so ihr eigenes Ding und muss halt immer Gatsby immer absagen. Ja, er muss dann doch irgendwie da durch und geht alleine rum, trifft aber auch alte Bekannte oder seinen Bruder. Ist alles sehr krasse Dialoge, die ja Woody Allen noch immer selber schreibt, zu größten Teilen. Das ist wirklich, ich habe ihn auch im Original gesehen. Also auch, wie das teilweise in die Untertitel übersetzt wurde, da dachte ich mir schon, sollte man, glaube ich, auf Deutsch wirklich nicht machen, beziehungsweise da geht halt echt was verloren. Ja, wirklich unterhaltsam. Die Leute haben gelacht, die Leute hatten kleine Tränchen in den Augen. Einfach ein sehr schöner Film. Gerade auch, wenn jemand so wie ich so ein bisschen romantisch veranlagt ist, muss ich ja mal hier preisgeben, ist das leider schon sehr schön. Ich sag jetzt leider, weil jetzt kommt nämlich die unschöne Seite. Die meisten werden es auch wissen, Woody Allen selbst ist diese unschöne Seite. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, das gab es schon in den 80ern, 90ern, glaube 90er war das, dass gegen ihn da so, eben Missbrauchsvorwürfe gegenüber seiner Adoptivtochter rauskamen, was ganz abscheulich ist und widerlich ist. Er wurde jetzt nie wirklich verurteilt, aber das kam dann jetzt nochmal raus, indem nochmal Betroffene in den letzten Jahren auch im Zuge von MeToo darüber nochmal geredet haben und so. Was dann dazu geführt hat, also dieser Film wurde 2017 schon fertiggestellt, in Zusammenarbeit mit den Amazon Studios. Da hatte er auch so eine Miniserie, glaube ich. Dann hat sich Amazon aber von ihm distanziert, diese Serie runtergenommen und diesen Film nie veröffentlicht. Das heißt, der Film hatte in Amerika nie wirklich eine richtige Veröffentlichung. Ich habe auch nochmal eine Freundin von dort gefragt, die meinte auch, sie hat das mal irgendwie gehört, dass es diesen Film gab. Ob der rausgekommen ist, nee, keine Ahnung. Yeah. Ich habe dann geguckt, in Polen ist der im Sommer rausgekommen, warum auch immer. Und jetzt soll er noch mal ein paar Ländern hier in Europa rauskommen, seit letzter Woche halt hier. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, also, weil tatsächlich Kollegen von mir auch den Film boykottieren, beziehungsweise ihn halt nicht ansehen, wegen Woody Allen. Ja, das ist halt eine schwierige Frage, ne? Darf man Kunstwerke, wie eng sind die mit dem Künstler dann verwoben? Und es ist ja auch nicht nur ein Produkt von diesem einen Mann, auch wenn er jetzt der Schreiber und der Regisseur ist. Es sind ja halt eben auch richtig gute Schauspieler dabei. Ja, das ist eine spannende Frage, die man auch gar nicht generell beantworten kann. Also da muss man dann für sich selbst schon irgendwie entscheiden, kann ich das jetzt trennen oder also man braucht ja auch keine Entschuldigung, um einen Film nicht zu sehen. Das ist ja das Gute. Wenn du schon weißt, ich habe ein komisches Gefühl, ich werde das nicht ausblenden können, dass das so ein Predator im wahrsten Sinne so dafür verantwortlich ist, werde ich das nicht ausblenden können. Und es ist auch teilweise blitzt da so ein bisschen so, also Woody Allen kommentiert auch immer so ein bisschen sein eigenes Leben in seinen Filmen. Das macht es zwischendurch auch echt ein bisschen komisch.
Ja.
Also,
ja,
weil der Regisseur dann auch tatsächlich Elle Fannings Charakter einlädt, mit ihm nach Südfrankreich zu kommen. Und ich habe nochmal geguckt, weil irgendwas hat da bei mir geklingelt. Und Woody Allen hat tatsächlich damals, als er Manhattan gedreht hat, die Hauptdarstellerin von dort, sobald sie dann 18 wurde, ein, zwei Jahre nach dem Film, gefragt, ob sie mit ihm nicht nach Paris kommen möchte, und hat da die Eltern um Erlaubnis gefragt, und das hat sie dann zum Glück nicht gemacht.
Oh, das ist schon ultra strange.
Das ist halt, dann wird's halt wirklich ganz komisch.
Ja.
Da wurde ich echt ein bisschen rausgerissen. Ja, also es ist schon irgendwo widerlich, aber der Film an sich ist trotzdem leider schön, so komisch es auch klingt. Genau, ja. Ja, so viel kann ich dazu auf jeden Fall sagen. Man sieht das irgendwo da drin, oder ja, also einmal kommt auch so ein Zitat, das sagt dann Selena Gomez irgendwie, ja, die Realität ist nur was für Leute, die es nicht besser machen können oder so. Sodass er quasi in diese fiktional geschaffene Welt flieht, und ach, das ist ganz, ganz komisch, ich weiß auch nicht.
Ja, hört sich absolut strange an. Ich bin auch generell, von Woody Allen habe ich, glaube ich, auch wirklich nur Annie Hall gesehen. Was ja, glaube ich, sein frühester Film ist, der so richtig bekannt geworden ist. Den ich auch sehr gut fand, wo aber selbst da ich auch irgendwie so eine komische Stimmung manchmal eingefangen sah. Ich meine, Woody Allen ist ja sehr beliebt, ist ja ein ultra, also unfassbar beliebter und auch profilierter und sehr beschäftigter Regisseur. Ne? Ich meine, ich glaube, er hat ja auch 40 Filme gedreht oder so. Oder 50.
Ja, das ist unglaublich. Also auch ganz oft zwei pro Jahr und so.
Ja.
Also es ist schon crazy.
Es ist schon weird,
ja,
absolut.
Aber Manhattan und Annie Hall, beziehungsweise auf Deutsch der Stadtneurotiker.
Ja, stimmt.
Ja, das waren schon so die großen von damals aus den späten 70ern. Ja, weiß ich nicht. Muss man halt für sich selber wissen, wie gesagt.
Absolut,
da will man
klar.
Sich schon nett, wenn man das auch zwischendurch ausblenden kann. Aber genau, also da kommt dann auch raus, dass man bestimmte Sachen im Film machen kann, die auch irgendwie romantisch rüberkommen. Wenn man das aber dann auch, was in dem Film passiert, sich denkt, wenn das in echt passieren würde, wäre es der komplette Arschloch-Move. So.
Ja.
Das, also auch wie die Handlung ausgeht. Deswegen, ja, da muss man sich dann fragen, ne? Ist das jetzt eine Entschuldigung für dich, Woody Allen, oder was? Weil das wäre komplett bescheuert.
Ja, das glaube ich.
Ja, so viel dazu. Aber genau, die Darsteller haben teilweise ihre Gagen an gemeinnützige Projekte gespendet auch und so. Ja, Jude Law hat aber weiterhin Allen unterstützt und findet das schlimm, wie mit dem Film und mit ihm umgegangen wird und wurde. Ist eine schwierige Nummer.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, ich habe alles dazu gesagt.
Ja, du hast ja auch aus
drei
den,
Minuten
ich wollte gerade sagen, du hast aus den drei
verdreifacht.
Du hast die drei verdreifacht. Nee, gefällt mir, aber
ja,
du hast ja wenigstens was dazu zu sagen gehabt. Das finde ich sehr gut. Das ist
ja
dann auch so getrieben.
Das
ist ja auch so getrieben von einer ganz anderen aus einer ganz anderen Intention heraus, als das, worüber ich gerade geredet habe. Bei mir war es ja sehr dieses unbewusste, emotionale Erlebnis, was ich dann plötzlich hatte. Und bei dir war es ja, du hast ja eine gewisse Vorgeschichte, du weißt da über einige Sachen Bescheid, du hast dich damit ja selber mit dem Hintergrund auch nochmal auseinandergesetzt und so. Ich finde das ganz interessant, so als Gegen-Highlight quasi, wie wir das ja auch so ein bisschen für uns aufgeschrieben hatten.
Stimmt.
Deswegen, das finde ich cool. Also, nice. Mhm. Jetzt ist die Frage, Mario, wir haben noch einiges, worüber wir reden können, Silas.
Ja.
Machen wir das in dieser Folge noch?
Ich wäre dafür, dass wir dass unsere angekündigten Hauptthemen, die beiden Filme, jetzt einfach noch machen. Als quasi Extended Pilotfolge.
Ja. Da bin ich sehr mit
und
bei.
Und dann den Rest auf nächstes Mal verschieben.
Das Gute ist, dass die Sachen, die wir dann anteasern wollen würden, sowieso auch schon gelaufen sind und wir dann darüber reden können. Also man verpasst
das
nichts.
Ja. Machen wir so. The Lighthouse. Was für ein Film. Also wir haben ihn beide zusammen gesehen. War das eine Preview oder auf jeden Fall? Nee, in der Sneak
ja,
auch,
das,
ne?
Das war eine Preview.
Grandios. Also ich war sehr verwirrt nach dem Film. Okay, warte, vielleicht erstmal eine kurze Einleitung für Leute, die davon noch nicht so viel mitbekommen haben. Es sind Willem Dafoe und Robert Pattinson. Zwei Schauspieler, die man vielleicht auch nicht unbedingt so zusammen sehen würde. Willem Dafoe, sehr, prestigeträchtiger Schauspieler, der in ganz Hollywood beliebt ist und auf der ganzen Welt und auch krasse Charaktere schon gespielt hat.
Wo du aber anmerken musst, er ist gleichzeitig aber auch in Spider-Man zu sehen, er ist in Aquaman zu sehen, also in so wirklich Milliarden-Dollar-Hollywood-Produktionen, ne? Wo er dann wiederum auch eine Rolle spielt, die zwar jetzt nicht irgendwie so exzentrisch ist, dass sie nicht in den Film reinpasst, aber der trotzdem immer so, der hat immer so ein geiles gewisses Flair. Ich finde auch momentan, dass er echt einer der stärksten Leute ist, die so rumlaufen. Völlig zu Recht auch die letzten Jahre nominiert worden. Ich habe Eternity's Gate nicht gesehen, wo du ja sagtest, dass du den ganz okay fandest, aber für Florida Project fand ich ihn auch fantastisch. Also das ist ein ganz großartiger Schauspieler.
Ja, das stimmt. Auch gefühlt denkt man erst so, ja, der spielt ja immer so ganz exzentrische Bösewichte, aber ist halt auch gar nicht so. Was es jetzt auch so interessant macht bei The Lighthouse, also weil man eben nicht weiß, ist er einfach böse oder ist er nur griesgrämig und doch eigentlich lieb oder ist er, also man kann ihn, aber auch Robert Pattinson halt bis zum Schluss nicht wirklich einschätzen, in welche Richtung das jetzt geht. Man sitzt halt immer mit einer Grundspannung da. Die beiden sind Leuchtturmwächter, die für einen Monat ungefähr, glaube ich, auf so einer steinigen, glitschigen, felsigen Insel abgesetzt werden sollen oder werden, wo halt eben nur dieser Leuchtturm steht und so ein kleines Häuschen für die Wächter. Und dann müssen sie eben diesen Leuchtturm betreiben und hoffen dann, dass sie abgeholt werden. Dann zieht aber ein Sturm auf und sie sind dazu verdammt, erstmal länger zu bleiben. Das Ganze ist ganz interessant, auch in so einem ganz besonderen Format. Ist so fast quadratisch irgendwie gefilmt und es ist schwarz und weiß.
Ja, 1:1,14 oder so ein Kram. So ein ganz skurriles, älteres Kinoformat, also aus den 30er, 40ern.
Genau, man kommt sich halt auch so vor, als würde man so historische Aufnahmen sehen, zumindest als es losgeht. Danach wird man, finde ich, immer mehr reingesogen. Also es ist auch trotzdem irgendwie ein klares Bild, aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen diese Kulissen aus so ganz altem Kino, das Feeling davon. Es sind auch ein paar Leute rausgegangen, weil die ja auch eben nicht wussten, was für ein Film kommt. Und dann geht das so los, da ist man vielleicht erstmal geschockt.
Ist schon Schlag ins
Gesicht.
Ja,
aber ich finde, ich habe das so schnell ausgeblendet. Also ich dachte, das ist so wie mit Untertitel oder so, dass man da bis zum Schluss immer abgelenkt wird. Aber ich war so schnell da drin, weil es auch so atmosphärisch ist. Und du halt immer so on your toes. Also man weiß immer nicht, okay, jetzt passiert aber was. Jetzt wird es ein Horrorfilm. Jetzt killen die sich gegenseitig, aber dann doch genau gar nicht. Und was ist nur in deren Köpfen oder was passiert wirklich? Ist das jetzt ein übernatürlicher Film? Ist das doch nicht? Ist es ein Psychodrama?
Wer spielt eine ganz große Rolle letzten Endes?
Wer ist wer?
Ich fand's halt unfassbar elektrisierend. So. Es war so ein Gefühl, was du wirklich ganz, ganz selten hast, wenn du in einen Kinofilm reingehst. Vor allem, weil wir hatten ja schon so ein bisschen das Gefühl, das wird strange. Das wird das wird so ein Erlebnis mäßig so ein bisschen. Aber mich hat das schon, ich habe den jetzt auf Englisch und auf Deutsch gesehen und ich kann auch in beiden Sachen wirklich sagen, das hatte ich auch gestern auch noch an euch geschrieben, nachdem ich da drin war, weil ich gestern Abend auch noch da drin war, dass man das auch wirklich sehr gut wieder meiner Erwartungen auf Deutsch gucken kann. Du hast sehr stark die Ummünzung auf so deutschen Seemannsjargon und so. Du hast halt in dem Film extrem viel, also gerade in der OV, so Bezüge aus Mythologie und Seemannsgarn und so des 17., 18., 19. Jahrhunderts aus ja. England. Und das ist super verwoben da. Deswegen auch, wenn man ihm im Original guckt, und wir haben das ja mit Untertitel geguckt, auf jeden Fall auch am besten mit Untertitel gucken gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt bei der deutschen Übersetzung schon einige Unterschiede festgestellt habe, aber auch die Sachen, die ich nicht verstanden habe, weil einige Sachen habe ich nicht so ganz verstanden aus dem Englischen. Und in der deutschen Übersetzung sind die gut eingefangen, und die beiden Stimmen, Synchronstimmen ja gerade auch die von Willem Dafoe, sind natürlich auch ultra markant und fügen sich da gut ein. Aber dieses OV, das ergibt nochmal mit dem krassen Akzent, den gerade auch Willem Dafoe macht, er gibt so eine ganz ganz coole, einzigartige Stimmung. Und das in Verbindung mit diesem alten, vermoderten, hässlichen Leuchtturmhaus da, und alles ist irgendwie runtergekommen und trostlos und scheiße und keiner mag sich. Irgendwie ist es und dann mögen sie sich irgendwie total gerne. Ich find's einfach mega. Also das ist schon so ein Highlight-Ding.
Absolut. Aber ja, zu der Sprache auch nochmal. Also ich habe auch eine Freundin in den USA gefragt. Die hat den auch ungefähr zeitgleich zu uns gesehen. Und sie hatte keine Untertitel, weil, ne, warum auch?
Ja.
Sie hat die Hälfte nicht verstanden, hat sie gesagt, weil das einfach so dieses ganz komisch alte Seemannsenglisch ist. Also das ist auf jeden Fall keine Schande zu sagen da, dass man die Untertitel braucht oder halt dann eben auf Deutsch schaut, um sich da ein bisschen mehr
um allein schon... Achso, Entschuldigung.
Einzuführen. Nee, alles gut.
Allein schon, um den Eindruck, den das bei mir hinterlassen hat, so klar zu machen, es gibt eine einzige Szene, wo Willem Dafoe wirklich, ich glaube, fast 3 Minuten einen Monolog hält, und das ist so derart intensiv, obwohl kameratechnisch nicht so viel passiert. Das ist durch die ganze Delivery und das, die Schreibe, wie halt dieser Seemannsgarn aufgegriffen wird, das ist so heftig intensiv. Wirklich ganz krass. Also das ist auch so ein Film, wenn man den von Anfang an nicht geil findet, findet man den am Ende richtig scheiße. Oder man lässt sich da richtig reinfallen und hat einfach Bock. Hat richtig Lust. Ja. Ich glaube, Marius hatte den ja auch gesehen, der fand den auch ziemlich gut. Auch wenn er so für ihn so ein Schlag ins Gesicht so ein bisschen war.
Also ist halt auch verwirrend, ne? Also absolut. Bei uns war ja auch, man kann ja da den Film bewerten, da bei der Sneak, wo wir waren. Und ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt? Ich will doch den jetzt nicht bewerten. Ich will jetzt erstmal klarkommen auf mein Leben ungefähr. Also der ist so ein bisschen außerhalb aller Richtlinien irgendwie, was ihn halt mega faszinierend macht und was ich so noch nie erlebt habe bei irgendeinem Film. Erst recht nicht in einem vollen Kino, was es irgendwie dann ganz spannend gemacht hat. Also von mir auf jeden Fall der interessanteste Film des Jahres. Ich weiß nicht, ob der beste Film des Jahres, aber der war stimmt. Halt schon
kann man sich drüber streiten.
Also heftig gut gemacht. Teilweise sogar schon, also es war immer so ganz kurz, hätten die sich noch einen Zentimeter weiter bewegt, wäre es so viel zu übertrieben gewesen, wie die das auch spielen, aber halt so, das war halt auch einfach der einzige Rahmen, wo sie es so heftig hätten machen können irgendwie. Deswegen,
Ich fand halt, du hast halt gemerkt, das war kein einfacher Dreh, hundertprozentig. Da haben sich die Leute richtig reingefühlt. Es war, geht ja auch von wegen, dass die beiden zwar, also Willem Dafoe und Robert Pattinson, letzten Endes gut klargekommen sind nach dem Dreh, aber beim Dreh richtig auch so eine Feindschaft quasi miteinander entwickelt haben, so ein bisschen. Ja. Sondern nicht so sehr kollegial, sondern die haben sich auch abgeschottet gegenseitig und so. Wo Robert Pattinson nur in sein Hotel gegangen ist und Willem Dafoe wirklich auf dem Set gelebt hat, eine Zeit lang.
Krass.
Das ist halt schon irgendwie so richtiges Commitment. Und du merkst, also wenn es rein nach dem, also rein so nach diesem typischen, was ist Schauspiel, finde ich das als Leistung von beiden Seiten. Gerade auch bei Pattinson, wie es dann halt immer erst subtil ist alles und dann halt richtig ausrastet, finde ich unfassbar faszinierend. Ist so ein Film, der würde leider wahrscheinlich niemals für die Oscars in Frage kommen, auch wenn ich persönlich mir denke, als Kunstwerk an sich ist es absolut valide, den auch für ganz viele Preise zu nominieren. Aber lässt sich drüber streiten.
Ja, bin gespannt. Vielleicht ist ja doch nochmal Willem Dafoe irgendwo mit vertreten.
Ich glaube, Willem Dafoe wurde jetzt halt für die Golden Globes nominiert.
Ah, okay. Ach stimmt, ja, da könnte man auch mal einen Blick drauf werfen. Das ist ja oft immer ein guter Predictor, zumindest teilweise.
Ja.
Ja, spannend. Hattest du, weil das war ja Robert Eggers, der das geschrieben und Regie geführt hat,
meine ich. Ich habe The Witch noch nicht gesehen.
The Witch, genau, das war der andere Film. Soll ja auch ein bisschen abgefuckt sein.
Ich habe auch Bock, den zu gucken. Aber ich kam da noch nicht zu.
Nee, same bei mir. Na ja, okay.
Alles
vielleicht
klar,
auch besser komm. So, dann haben wir jetzt noch mehr Zeit zu unserem letzten großen Highlight. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Leuten Begriff.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich kann es nicht so gut einschätzen. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Es ist ein französischer Film, ne? Film. So ein bisschen international auch, glaube ich.
Ja, aber von seinen Darstellern ist es, glaube ich, rein französisch.
Okay. Also wirklich komplett unerwartet. Ich hatte den Trailer gesehen und dachte so, oh, das könnte ja ganz interessant sein, so ein bisschen artsy irgendwie. Ich gucke mir den einfach mal an, warum nicht? Und habe dann auch rausgefunden, dann, dass du den auch schon gesehen hattest und du den auch schon ziemlich gut fandest. Und dann war ich erst recht gespannt. Da geht's im Prinzip darum, wann spielt das? Auch irgendwie frühes 19. Jahrhundert oder so?
Ja, richtig, 1825 oder so um den Dreh rum.
Okay. Da wird eben eine Malerin beauftragt, eine junge, wohlhabende Dame, ungefähr in ihrem gleichen Alter, zu malen. Das Porträt soll nämlich an einen jungen
Werber quasi,
Grafen oder so, ja, geschickt werden, der sie heiraten möchte. Aber das macht er erst, nachdem er ein Bild von ihr gesehen hat. Sie will sich aber nicht zeichnen lassen, weil sie keine Lust hat auf dieses Leben, sich einfach irgendwo verheiraten zu lassen. Das heißt, die neue Malerin muss undercover arbeiten und soll quasi erstmal als ihre Art Betreuerin irgendwie so spielen und mit ihr spazieren gehen und beobachtet sie da natürlich mehr oder minder heimlich, immer so von der Seite, komische Blicke. Und dabei entwickelt sich eine ganz, ganz spannende Chemie zwischen den beiden. Es ist auch, alles in dem Film sieht halt aus wie gezeichnet, also es ist wirklich sehr clean alles, obwohl es halt eben irgendwie eher eine dreckigere Zeit war, hört sich jetzt vielleicht komisch an, das zu sagen.
Ja, spielt aber natürlich auch in diesem Aristokratenhaus, ne? Also das ist
ja
so ein sehr kontrolliertes Environment irgendwie. Keiner kann so richtig aus seiner Rolle rausbrechen. Das ist, glaube ich, auch das Inhärente, was so ein bisschen spannend in dem Film ist.
Stimmt. Ja, und auch wenn sie in der Natur sind, also am Strand oder da durch die Felder gehen, es ist alles sehr gestriegelt und sehr, ja, ich weiß nicht, sehr wenig wild, aber man spürt dann doch immer mehr so Emotionen und Leidenschaft und so hochkochen mit der Zeit. Ja, also ich fand es auch wirklich wunderschön umgesetzt. Es ist auch ein Film über alle möglichen Arten der Kunst. Also es geht natürlich um das Malen, um das Zeichnen, wie eben dieses Bild von ihr entsteht und dann vielleicht zwischendurch doch nochmal fast zerstört wird, aber dann doch nicht und so weiter. Es geht aber auch um Musik. Also die Malerin zeigt dann ihrer Freundin quasi
ein
Stück auf ihrem Cembalo oder so, ein klassisches Stück, was sie sehr schön findet, was sie noch nie gehört hat, was dann später nochmal von einer Orchesterbesetzung gespielt wird. Es geht auch um Poesie, es geht um lateinische Dichtungen, Orpheus und Eurydike wird laut vorgelesen und dann aber auch bezogen. Also sowas finde ich sehr schön, wenn sowas dann auch, das sind natürlich sehr offensichtliche Sachen irgendwie, Motive, die aber da sehr schön eingebunden werden irgendwie. Es ist natürlich ein künstlich erstellte Story, so. Es ist jetzt keine wahre Geschichte oder so. Es geht schon um das, was die Geschichte auch vermitteln will, irgendwie. Und das merkt man, aber das finde ich auch sehr schön irgendwie. Ich weiß nicht, ob man dem folgen kann, aber das finde ich richtig gut. Und auch die Figuren selber sind einfach sehr schön. Also wie die auch aussehen, das hört sich auch vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist alles in dem Film
irgendwie sehr... Es ist alles unfassbar ästhetisch. Genau. Alles hat seinen gewissen Stil, der aber auch, egal in was er reingeht, immer super durchdacht wirkt, aber nicht durchdacht auf so eine Weise, dass man denkt, oh, da haben sie sich jetzt das und das bei gedacht, sondern einfach, so kann das in der Zeit ausgesehen haben, so muss das irgendwie auch sein und so transportiert sich der Film. Und ich finde halt, dass der Film halt unfassbar pure und also auch diese unterdrückten, aber vor allem auch so pure Emotionen vermittelt. Also er lässt einen selber was fühlen, man zeigt aber auch ganz genau, ohne offensichtlich durch das Schauspiel oder so, das immer zu verdeutlichen, was die Leute halt fühlen. Man merkt, wie die Malerin so eine Verzweiflung, aber auch ein Verlangen und einen so eine boah, schwierig. Es ist einfach nicht gekünstelt. Es wirkt nicht groß gekünstelt. Und das macht's wirklich zu einem krassen Erlebnis irgendwie auch.
Ja, und der behandelt so die ganz großen Themen auch, aber so einfach sehr schön. Also Tod und neues Leben, sich fremd sein, aber sich auch ganz nah sein und intim sein und Liebe. Also das ist auch Heimat und vielleicht ungewisse Zukunft und so. Also wirklich ganz viele der klassischen Themen der Künste so werden da richtig schön zusammengebracht und eben von diesen zwei Frauen in einem schönen Zusammenspiel ausgedrückt. Doch. Und auch, was du dann auch schon mir vorher meintest, ich weiß nicht, ob es mir direkt so aufgefallen wäre, es gibt halt sehr, sehr wenig Musik.
Also ja, es gibt fast eigentlich immer nur so ungefähr 5 Minuten oder so an Musik im gesamten Film, wenn man alles zusammenrechnet. Ja.
Aber wenn sie dann kommt,
dann hittet dann die wie so ein...
ist man in den höchsten Höhen, ey. Das ist... Ja, das also den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo im Kino läuft.
Ich glaube
den
nicht.
Muss man auch nicht im Kino gesehen haben. Aber genau, macht euch das Zimmer dunkel, macht einen guten Sound irgendwie klar und dann, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Wirklich eine absolute Empfehlung. Und ich habe auch mit anderen Leuten schon gesprochen, auch von dem Kino, wo ich arbeite, für die auch, die den gesehen haben, auch auf jeden Fall in den Top-Listen jetzt für dieses Jahr. Komplett unerwartet. Also damit habe ich gar nicht gerechnet.
Aber bin ich auch dabei. Ja. Ich wäre auch auf jeden Fall in den Top 5 meiner besten Filme, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Mindestens. Krass.
Ja, gut. Dann wären wir vielleicht auch dabei bei Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Wir rechnen noch mit ein paar Sachen. Vielleicht abschließend noch. Worüber wollen wir denn demnächst so reden, wenn die Sachen denn rausgekommen sind, wenn wir sie gesehen haben? Auf was freust du dich im Dezember und im Januar?
Ich freue mich auf Star Wars 9. Selbstverständlich durch mein Aufwachsen mit sämtlichem Star Wars, was es so gab. Die Clone Wars, die neuen Trilogien, dann ganz viel die alten Sachen und natürlich dann die neueren Teile. Ich habe eigentlich alles von Star Wars mitgenommen, auch wenn ich gar nicht so der Fan bin. Aber ich habe schon Lust zu sehen, wie das jetzt alles aufgearbeitet und noch beendet wird. Dann hatte ich letztens nochmal, jetzt zum wiederholten Mal, den Trailer zu 1917 gesehen, dem Kriegsfilm. Warte mal, was ist der neue Film von? Weißt du es gerade?
I don't know. Nee, ich komme auch nicht drauf.
Der aber auf jeden Fall schon extrem Bass so im Rennen um die ganzen Preise dieses Jahr erhalten hat. Der jetzt gerade auch, glaube ich, bei einer 99% auf Rotten Tomatoes und 9, noch was bei IMDb oder so ist. Also international extrem abgefeiert wird und der auch schon in seinem Trailer, also extrem erstens bildstark und zweitens aber auch so krass drückend ist. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Film für die Ton-Oscars. Kriegsfilme sind halt dafür immer so richtig geil. Und ich werde mir den auch wahrscheinlich im IMAX angucken, damit das einfach voll rüberkommt. Ja, und The Farewell.
Sam Mendes.
Was bitte?
Sam Mendes.
Übrigens. Ja, Mann. Oh, ich war bei Sam Raimi, aber Sam Raimi hat Evil Dead gemacht. Das ist ein bisschen was anderes. Dann hatte ich noch gestern zum ersten Mal, ich hatte das Plakat schon vorher mal gesehen, aber den Trailer zu The Farewell gesehen, wo ja Awkwafina die Hauptrolle spielt, ich jetzt richtig Lust habe. Der sieht, der hat so eine ganz schöne Leichtigkeit in seinem Thema umzugehen, aber trotzdem ist er sehr, also er behandelt sehr starke Themen, glaube ich. Und der ist ja auch schon krass international abgefeiert worden. Ich habe auch gesehen, dass der anscheinend auch sogar relativ gut läuft, sodass der da auch einfach seine Recognition quasi bekommt. Auf den freue ich mich. Ich glaube, der kommt jetzt Ende Dezember oder Anfang Januar raus. Deswegen.
19. Dezember.
Ja, guck mal. Dann gucke ich mir den auch dieses Jahr auf jeden Fall noch an.
Der war nämlich auch auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Ich war in diesem Sommer in den USA. also so im Juli, und da lief der wohl gerade dort.
Ach so, okay.
Ich habe mir den leider nicht angeschaut. Ich war einmal im Kino dort und habe mir einen anderen Film angeguckt, der jetzt auch hier leider irgendwie bis jetzt zumindest, soweit ich weiß, gar nicht rauskommt, beziehungsweise vielleicht sogar schon auf Amazon
den ist Last oder Black so. Man in San Francisco?
Last Black Man in San Francisco, genau. Der war auch wunderschön. Also ich glaube, ich habe ihn sogar bei Amazon gesehen, vielleicht auch nur zum Mieten und Kaufen, glaube ich, ziemlich sicher. Mhm. Kann ich aber auch auf jeden Fall empfehlen. Genau, aber eben auch The Farewell, auch alles Filme, die eben über A24 vertrieben wurden.
Dort. Die haben echt also einen genauso Lauf, genauso wie Lighthouse.
Auch, genauso wie Lady Bird damals noch. Genau, deswegen The Farewell auf jeden Fall. Da wurde mir nämlich auch gesagt, also der ist schön, der ist lustig, aber da weint man auch. ja, wurde mir auch wärmstens empfohlen, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Können wir beide übrigens auch vielleicht bald mal. Ich habe gehört, der soll auch vor Veröffentlichung hier irgendwo in der Sneak laufen.
Ja,
sag mal Bescheid. Aber sage ich dir dann mal off record nochmal genauer.
Ja, bitte.
Genau, und apropos Lady Bird habe ich eben erwähnt, Greta Gerwig hat da die Regie geführt, die bringt jetzt im Januar, oder beziehungsweise in den USA kommt er jetzt auch zu Weihnachten.
Ernsthaft?
Bei uns im Januar kommt Little Woman, auch wieder mit Timothée Chalamet, aber auch mit Emma Watson, mit großartigen Leuten drin. Eben eine Buchverfilmung, auch ein Historienfilm,
ja,
wo ich eigentlich nicht so krass drauf stehe, aber den werde ich mir als sowas von angucken, weil Greta Gerwig einfach toll ist. Eine junge weibliche Regisseurin, die einfach wirklich nur richtige
Sachen macht.
Nur
supporten werden muss. Also und jeder Film mit Timmy, der annähernd schon einen guten Bass hat, ist auch mein Film. Deswegen.
Ja, und Meryl Streep spielt da sogar auch mit.
Ja, cool.
Und Laura Dern, die man natürlich
immer
auch aus
super
gewissen
gut.
Lynch-Filmen oder Jurassic Park kennt noch von früher. Aber jetzt auch wieder einen schönen Indie-Film immer mal wieder auftaucht. Genau. Also Little Woman, der kommt aber leider hier erst am 30. Januar raus.
Oh, das ist ja
aber vielleicht auch vorher nochmal in der Sneak.
Ja,
habe ich
Bescheid.
Gehört. genau, und warte mal, was hatte ich denn noch? Ich glaube, ja, also The Farewell und Little Woman sind auf jeden Fall schon meine... Ach so, genau, und jetzt schon draußen, aber noch nicht gesehen, den werde ich heute Abend gucken, auf Netflix, um den Bogen zu spannen. Marriage Story heißt der Film.
Den gucke ich mir gleich auch noch an.
Und Adam Driver soll wohl auch gute Chancen
sein,
bei Oscars und anderen Preisen eine Rolle zu spielen. Das wird halt wirklich sehr interessant. Der ist jetzt einfach weltweit auf Netflix veröffentlicht worden.
Ja, auch komplett ohne große Werbemittel gefühlt. Da lief der Trailer beim Irishman, als wir im Kino waren. Da liefen auch nur Trailer für Netflix-Exklusivproduktionen. Ansonsten habe ich noch nie groß was dazu gesehen, außer die ersten Rezensionen, die alle extrem hoch gut waren.
Ja.
Also da habe ich richtig
also
Lust drauf.
Krass. Darüber reden wir dann ja vielleicht die nächsten Male, wenn wir das gesehen haben. Wir haben eine Dreiviertelstunde angepeilt, jetzt ist es noch eine halbe Stunde mehr geworden. Wir ziehen unsere Lehren daraus. Waren vielleicht auch ein bisschen viele Filme, aber wir haben jetzt mal so einen groben Überblick gegeben, das in das, was uns so interessiert.
Ein Rundumschlag quasi,
Und was wir so empfehlen können. Genau, es wird ja auch ein bisschen weniger, wenn wir sowas mal öfter machen. Da müssen wir nicht immer alle Filme auf einmal machen. Genau, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Das ist schon
voll.
Mal ein Erfolg.
Ich hab auch echt
Wenn sich das
Zeit
auch noch
verflogen.
Jemand anhören möchte, noch besser. Genau. Hast du noch abschließende Worte?
Das war der Podcast des gefährlichen filmischen Halbwissens. Falls ihr mehr hören wollt, wir freuen uns auf jeden Fall, das bestimmt noch mal zu machen. Und ansonsten, die Zeit verflog. Also, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, aber macht Spaß.
Ja.
Wir haben auch noch ein paar Sachen für ein paar kleine Kategorien geplant. So, ein Intro kommt wahrscheinlich demnächst auch noch. Müssen wir schauen.
Ja, wir machen das mit der Zeit, ne? Das wird sich schon entwickeln.
Alles spontan.
Handverlesen. Diesmal über Film. War eine sehr schöne. Schönes Unterfangen auf jeden Fall.
Yes.
Viel mehr habe ich gar nicht zu sagen, außer geht ins Kino, geht auch alleine ins Kino. Ich bin vorgestern in der Sneak alleine gewesen.
In der
womit
Sneak?
Ich auch überhaupt kein Problem habe, in einer Sneak.
Achso, aber
Paderborn.
Es war nicht leer.
Achso, nein, ich bin nur alleine hingegangen.
Okay.
Damit habe ich auch kein Problem, aber wenn man dann Leute trifft, die man nur so ganz bisschen kennt, so entfernte Bekannte,
ja,
und die dann dich in der Schlange fragen, ah, gehst du heute auch mit Leuten in die Sneak? Also, und ich nur so,
was?
Ja, ich gehe auf jeden Fall in die Sneak, ja. und die dann auch noch genau in der Reihe hinter dir sitzen und dann noch mit dir quatschen und sie sagen, ach, wir hätten uns doch auch nebeneinander setzen können und ja, weiß auch nicht. Die waren dann doch noch ganz nett. Ich will die jetzt auch nicht verunglimpfen.
Schöne Grüße.
Aber deswegen, ich ermutige euch, wenn keiner mitkommt, geht halt einfach alleine. Ist auch manchmal super schön.
Ja, habe ich mir irgendwann auch angewöhnt. Hab jetzt mittlerweile beides sehr gern. Je nachdem, wo ihr auch reingehen wollt. Ich würde euch auch nicht empfehlen, in The Lighthouse mit euren besten Freunden reinzugehen. Sonst habt ihr keinen schönen Abend wahrscheinlich. Außer die stehen da auch alle voll drauf. Leute, es macht immer wieder Freude und es gibt immer so viel zu sehen und es gibt leider viel zu viel zu sehen. Deswegen, wir werden niemals alles abdecken können, aber ja. Nee.
Wir versuchen, über so viel zu reden, wie wir können.
Richtig.
Und wenn ihr dann von uns angesprochen seid, könnt ihr ja immer noch euch die Filme angucken. Ja.
Jawollo.
Okay. Cool. Dann sage ich auf Wiederhören oder so. Keine Ahnung. Das war Folge Nummer 1 mit einem bunten Blumenstrauß an Filmen. Mit Silas und Marc. Mir hat's Spaß gemacht.
Ja, wiederhören.